So, immer gut die Stimme ölen, das ist wichtig. Schön, wenn ich richtig sehe, sind die meisten da geblieben und wollen auch den zweiten Teil noch aufnehmen. Ich werde es nicht in die Länge ziehen, aber alles, was gesagt werden muss, das wollen wir auch sagen. Wir machen weiter, nachdem wir in einem ersten Teil die verschiedenen Gemeindeleitungsstrukturen angeschaut haben, die sich so im Lauf von Jahrhunderten entwickelt haben. Und wir haben sie bewertet. Manche waren gut, manche waren nicht gut und von der Bibel abgewichen. Haben wir im zweiten Teil die Bezeichnungen für Älteste kennengelernt und auch ihre Aufgaben. Und jetzt Teil 3, die biblische Lehre von den Ältesten, ihre Qualifikationen. Auch das ist ein Fremdwort, an das haben wir uns zwar gewöhnt, aber sagen wir es mal auf Deutsch, Eignungskriterien. Kriterien ist auch schon wieder ein Wort, was aus einer anderen Sprache kommt, aber ich glaube, das kennen wir alle. Eignungskriterien, Eignungsmerkmale eines Ältesten. Und da müssen wir nun zwei Schriftstellen lesen. Das geht nicht anders. Ich habe gesagt, die notwendigen Stellen wollen wir aufschlagen. 1. Timotheus 3. Manche kennen das sehr gut, haben darüber schon gepredigt. Anderen ist dieser Text nicht so vertraut. Wollen wir hören. 7 Verse aus 1. Timotheus Kapitel 3. Da schreibt Paulus über Älteste. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet. Also hier wird jemand angesprochen, der innerlich die Frage bewegt, könnte das eine Aufgabe für mich sein? So begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Das heißt nicht perfekt. Untadelig ist er, wenn er alles in Ordnung gebracht hat, wenn nichts offen steht, wenn er versagt hat und hat sich entschuldigt, hat das in Ordnung gebracht, dann ist er untadelig. Mann einer Frau, in meiner Bibel ist das einer kursiv gesetzt, das bedeutet das Zahlwort eins. Er darf nicht mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet sein. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Soweit Timotheus, jetzt Titus. Titus Kapitel 1, ein paar Blätter weiter. Nicht weit hinter Timotheus kommt Titus und wir lesen Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Das war der Vers, den ich vorhin bereits angesprochen habe. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, das kennen wir schon, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist sehr geballt, das weiß ich, aber ein Freund von mir, der bereits im Himmel ist, er hieß Ernst Meyer und war einer der beiden Gründerväter der Konferenz für Gemeindegründung, in der ich bis heute mitarbeiten darf. Er hat die Qualifikationen mal in 5 verschiedene Bereiche, Kategorien aufgegliedert und das hilft uns. Dann sehen wir, das ist alles sehr vernünftig, was Paulus hier schreibt, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist. Also, das sind zuerst Qualifikationen in Bezug auf das persönliche Glaubensleben. Er darf kein Neubekehrter sein. Immer wieder wird die Frage gestellt, ja, wie lange muss ein Ältester schon gläubig sein, bis er Ältester werden kann? Da nennen manche 10 Jahre, manche sagen, da kann man keine Zahl nennen. Es gibt auch Brüder, die nach 6, 7 Jahren schon so gewachsen sind, dass sie Älteste sein könnten. Die Schrift nennt keine Jahreszahl, wir sollten auch keine nennen. Er darf einfach nicht noch Eierschalen hinter den Ohren haben. Ein Neubekehrter kann nicht Ältester sein, das geht nicht. Wie lange er gläubig ist, das muss man im Einzelfall prüfen. Er soll gute Schriftkenntnis besitzen. Und wie will ein Neubekehrter schon gute Schriftkenntnis besitzen? Also ich habe schon erst mal 2,5 Jahre gebraucht, um die Bibel überhaupt nur ein einziges Mal durchzulesen. Und er soll gute Schrift, wenn man sie durchgelesen hat, hat man noch keine Schriftkenntnis. Da muss man viel die Bibel studieren, viel mit der Bibel umgehen, Predigten hören, gute Bücher lesen, Auslegungen, sich beschäftigen mit der Schrift, dann kriegt man gute Schriftkenntnis. Denn er soll lehrfähig sein. Hier steht ein Wort, Didaktikon. Das Wort Didaktik kennen alle die Lehrer unter uns oder Erzieher, die kennen das Wort, ja. Didaktik heißt Lehrfähigkeit. Dann Qualifikation im Blick auf die eigene Familie. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Er soll dem eigenen Haus gut vorstehen, der eigenen Familie vorstehen. Da steht wieder dasselbe Wort, was wir vorhin schon hatten. Vorsteher. Und dem eigenen Haus vorstehen heißt, die Familie führen. Nicht die Frau das machen lassen, sondern selbst die Familie vorstehen und führen. Meine Familie ist meine kleine Gemeinde, habe ich immer gesagt. Das ist mein Bewährungsfeld. Wenn ich meine Familie nicht führen kann, wie soll ich eine Gemeinde führen können? Das ist mein Üb- und Bewährungsfeld, da soll ich lernen. Und Brüder, das ist ein ganz starkes Argument dafür, dass Älteste verheiratet sein sollten und möglichst auch Kinder haben sollten. Wie alt die Kinder sind, ob die noch kleiner sind oder schon im mittleren Alter oder schon Jugendliche und Erwachsene, das sagt die Schrift nicht genau. Da haben wir einen Ermessensspielraum. Aber dem eigenen Haus gut vorstehen, der seine Kinder in Unterordnung hält. Ich finde das großartig, dass da nicht steht, der seine Kinder bekehrt hat. Denn wir können unsere Kinder nicht bekehren. Du kannst deine nicht bekehren, wir konnten unsere auch nicht bekehren. Gott hat sie zum Glück bekehrt. Gott gebiert sich seine Kinder selbst. Aber Eltern müssen alles dran setzen, dass ihre Kinder auch zum Glauben kommen. Nur es gibt ja Kinder, die sind noch nicht alt genug, um sich zu bekehren. Oder sie wären schon alt genug, aber sie brauchen noch ihre Zeit. Es gibt Kinder, die bekehren sich früh, andere bekehren sich erst mit 18, 19. Manche bekehren sich gar nicht. Das müssen wir auch nüchtern feststellen. Aber was wir können, ist sie in Unterordnung halten. Das heißt, wenn wir Kinder haben, die noch zu Hause leben, die müssen sich unseren Regeln, die wir als Eltern setzen, unterordnen. Sonst sind sie aufsässig und dann würde es schon unseren Dienst als Leiter der Familie in Frage stellen. Der gläubige oder treue Kinder hat. Das ist ein Wort, über das stolpern viele. Hier steht ja irgendwo in Titus 1, Vers 6 ist es, da steht, der gläubige Kinder hat. Das griechische Wort pistos heißt sowohl gläubig als auch treu. Und viele Ausleger sagen, man muss es hier mit treu übersetzen, weil wir eben die Kinder nicht gläubig machen können, wir können sie nicht bekehren, aber im Sinne von in Unterordnung halten, dass sie treu sind, dass sie sich unterordnen, gläubig können wir sie nicht machen. Und wenn das der Anspruch wäre, da ist ein Vater, der hat ein Kind. Da ist die Chance, dass das eine Kind zum Glauben kommt, natürlich viel höher, als wenn ein Vater 11 Kinder hat. Da ist meistens eins dabei, was einen eigenen Weg geht. Und dann habe ich schon gehört, dass Brüder sagen, alle 11 müssen gläubig sein, sonst kann er nicht Ältester sein. Das glaube ich nicht, ja. Sondern wünschenswert ist, dass unsere Kinder zum Glauben kommen, selbstverständlich. Wir haben gebetet, bevor wir Kinder hatten, Herr, schenke uns nur Kinder für den Himmel. Für die Hölle wollen wir keine großziehen. Haben wir gebetet. Und Gott hat uns die beiden gegeben und Gott sei Dank sind sie gerettet und dienen auch dem Herrn. Dessen Kinder keine Schwelger sind, die in irgendwelchen Gelagen, Alkohol und Drogen und so weiter, den Ruf der Eltern kaputt machen, der gastfrei ist, das geht jetzt wieder an den Hausvater mit seiner Frau. Die Frau muss da natürlich mitmachen. Und ihr lieben Brüder, ich muss das hier sagen, ich bin der Überzeugung, ein Unverheirateter sollte nicht Ältester sein. Er kann dienen in der Gemeinde, er kann so viele Aufgaben ausfüllen, er kann predigen, aber die Schrift sagt, er soll dem eigenen Haus gut vorstehen. Einem Single-Haushalt, ja, da kann man leicht vorstehen, ja. Aber wenn du Frau und Kinder hast, wenn du nachts mal Babys rumgetragen hast, die Zähnchen kriegen, dann kriegen die Brüder Bodenhaftung. Dann werden sie geerdet, ja. Dann vergehen die Flausen, die sie im Kopf hatten, wenn sie mal 3 Stunden lang da hin und her gelaufen sind mit einem schreienden Baby. Also bitte glaubt mir, ich war da früher ein bisschen zu großzügig, muss ich bekennen. Ich würde heute nicht mehr empfehlen, einen Unverheirateten zum Ältesten einzusetzen. Er kennt das einfach nicht, wie es ist. Mit einer Frau muss man ständig kommunizieren, sich ständig abstimmen, ständig eingehen. Auf Kinder muss man eingehen, muss lernen, sie zu führen. Das kennt er noch nicht. Auch wenn er in der Gemeinde mit Kindern umgeht, es ist nicht dasselbe wie verheiratet sein und Familienvater. Es steht hier noch etwas zwischen den Zeilen. Das wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber natürlich braucht ein Ältester eine treue, hingegebene Ehefrau. Sonst kann er den Dienst nicht tun. Folgende Geschichte. Ich musste mit einer Beerdigung, war ich involviert, da musste ich mit einem evangelischen Pfarrer telefonieren. Und ich rufe dort an, dann ist seine Frau am Telefon. Und ich sage, hallo Frau so und so, ich möchte gerne Ihren Mann sprechen, können Sie mich bitte mit ihm verbinden? Sagt sie, nein, das kann ich nicht, ich bin nicht seine Sekretärin, rufen Sie später wieder an. Boom, mir ist fast der Hörer aus der Hand gefallen. Meine Frau hätte niemals sowas gesagt, ja, wenn jemand anruft, aber das hat die gesagt, wortwörtlich. Also, das geht natürlich nicht. Eine treue, hingegebene Ehefrau. Und eine gute Ehe. Wenn du Eheprobleme hast und ihr beiden habt da einen ständigen Konflikt, wie willst du mit ganzem Herzen eine Gemeinde leiten können? Das geht einfach nicht. Bitte nicht ins Extrem fallen. Jedes Ehepaar hat mal eine Unstimmigkeit und dann reibt man sich mal und dann muss man etwas klären und dann geht man zusammen weiter. Das kommt bei jedem Ehepaar vor, auch bei uns. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern da ist wirklich ein größerer Konflikt, der schwelt und die Ehe ist in Schieflage. Das ist gemeint, das geht dann nicht. Eine gute Ehe wäre sehr wünschenswert, das würde dem Bruder sehr den Rücken stärken. Und eine Ehefrau, die voll hinter dem Dienst ihres Mannes stehen kann. Er wird manchmal abends Besuche machen müssen im Krankenhaus oder um irgendwelche Leute zurechtzubringen. Er wird manchmal stundenlang sitzen müssen, um eine Predigt vorzubereiten, während andere den Grill anwerfen bei so schönem Wetter, ja, und die Füße hochlegen. Also die Ehefrau wird auch Opfer bringen müssen. Und darum sollte die Ehefrau voll hinter dem Dienst ihres Mannes stehen. Und ihr lieben Ehefrauen, betet für eure Männer, ermutigt sie, steht hinter ihnen, aber pusht sie nicht. Bitte nicht als Ehefrau sagen, oh, es wäre super, wenn du Ältester wärst, ja, und dann schieben manche Ehefrauen so ein bisschen ihre Männer in eine Position. Mach das bitte nicht. Er muss auch vom Herrn innerlich die Berufung haben. C. Qualifikation in Bezug auf den persönlich-charakterlichen Bereich. Das ist jetzt das Wichtigste. Nüchtern und besonnen. Keine Flausen im Kopf. Besonnen. Nicht gleich sofort irgendwie losstürmen und draufhauen, sondern nüchtern. Ein Gebetsmensch. Besonnen reagierend. Er wird oft mit Kritik konfrontiert werden. Da kann er nicht immer sofort reinhauen. Besonnen ist ein sehr wichtiges Kriterium. Sittsam und enthaltsam meint den ganzen ethischen Bereich, dass er mit dem anderen Geschlecht gut umgeht, mit seiner Ehefrau gut umgeht. Enthaltsam, es wird auch Zeiten geben, wo er enthaltsam sein muss, was das Eheleben angeht. Es wird Zeiten geben, da muss er auf Alkohol oder solche Dinge verzichten. Ja, sittsam und enthaltsam. Das muss möglich sein, dass er diszipliniert ist, kein Trinker und kein Schläger. Man darf mal ein Glas Bier trinken oder ein Glas Wein. Alkohol kommt ungefähr 150 Mal in der Bibel vor. 75 Mal im positiven Zusammenhang ist von der Freude des Weins und so weiter die Rede. Und 75 Mal im Negativen, so ausgewogen ist die Bibel. Also natürlich dürfen wir uns nicht betrinken. Auf keinen Fall. Das wollen wir nicht. Kein Trinker und kein Schläger, dass man gleich angreiflich wird. Obwohl, ich habe gerade das Buch Nehemia gelesen, da heißt es, er raufte mit den Männern und zog sie an den Haaren. Nehemia 13, da kommt das tatsächlich vor. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Gütig und nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Habt ihr noch in Erinnerung, was Jethro seinem Schwiegersohn Mose gesagt hat? Welche Männer? Da war nicht unrechten, also unrechten Gewinn Feind, nicht geldliebend. Ich habe gehört von einem Ältesten, der war kaum im Amt, der hatte eine Versicherungsagentur. Ich rede nicht von irgendeinem Bekannten. Ich könnte sogar den Namen der Agentur sagen. Schwuppdiwupp hatte 3/4 der Gemeinde Versicherungsverträge bei dem Ältesten abgeschlossen, ja. Ihr Lieben, es muss den Ältesten um das Wohl der Gemeindeglieder gehen, nicht um ihre Wolle. Ja, schönes Wortspiel. Wohl, nicht Wolle. Nicht eigenmächtig, das ist ganz gefährlich. Das disqualifiziert einen Menschen, wenn er eigenmächtig ist. Eigenmächtig heißt, er stimmt sich nicht mit anderen ab. Er hat irgendwas im Kopf und dann prescht er los, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das gibt dann viel Schaden. Eigenmächtigkeit geht gar nicht, ja. Er muss teamfähig sein, würden wir heute sagen. Auch nicht jähzornig, dass er sofort hochgeht wie eine Rakete oder früher hätte man gesagt wie ein HB-Männle, als es diese Werbung noch gab für eine Zigarettenmarke. Und gerecht und heilig meint einfach insgesamt, man darf ihm nichts nachsagen können, dass er mit Geld falsch umgegangen ist oder auch auf dem ethischen Gebiet mit Sexualität und diesen Dingen. Ihr seht, das ist ein hoher Maßstab. Aber Brüder, lest das nicht nur als älteste Kandidaten oder so und ihr Schwestern auch. Im Grunde, alle Gläubigen sollten danach streben, dass das von uns gesagt werden könnte. Paulus legt hier die Latte hoch, aber er tut es, damit wir uns dahin ausstrecken. Das wäre gut, wenn jeder Gläubige diese Qualifikation erfüllen könnte. Nicht in Perfektion. In Perfektion gibt's auf dieser Erde gar nichts. Aber dahin wollen wir wachsen. Habt ihr mal gehört von der chinesischen Mauer, das größte Bauwerk, das Menschen bisher auf dieser Erde errichtet haben? 21.000 Kilometer lang, noch ein paar mehr, 6 bis 12 Meter hoch, 4 bis 10 Meter dick, können ganze Wagen oben fahren. Und trotzdem gab es 3 große Invasionen von Westen her. Die Mongolen. Wie sind die über diese Mauer gekommen? Die Chinesen hatten den Charakter der Torwachen vergessen, vernachlässigt. Diese Männer waren bestechlich. Die Chinesen wollten sich ja nicht einmauern. Da haben sie schon ab und zu mal ein Tor eingebaut in die Mauer. Und da waren Torwachen und die waren bestechlich. Die haben nachts die Tore aufgemacht, die Mongolen sind rein und dann hat es großen Schaden gegeben. Seht ihr, was dieses Beispiel sagen will? Oder kennt ihr die deutsche Heldensage von Siegfried und Hagen? Der Siegfried, der hat ja in Drachenblut gebadet und da war ihm ein Lindenblatt hier oben auf die Schulter gefallen und da kam das Drachenblut nicht hin. Und genau da hat ihn der Hagen erwischt, ja, und später getötet, weil er da nicht geschützt war. Da war das Einfallstor. Und ihr Lieben, der Charakter, schaut mal, jemand hat gesagt, wenn im Reich Gottes Zeit verloren geht, schade. Aber dann geht nur Zeit verloren, etwas. Wenn im Reich Gottes Kraft verloren geht, auch schade, geht etwas verloren. Wenn im Reich Gottes Geld verloren geht, noch schlechter. Aber es ist nur etwas. Wenn im Reich Gottes der Charakter verloren geht, dann geht alles verloren. Charakter ist sehr, sehr wichtig. Und darum denken wir über diese Qualifikation nach. Schaut, in Bezug auf die Gemeinde soll er lehrfähig sein. Das heißt, er muss gesunde Lehre kennen und weitergeben, ihr Lehre erkennen und abwehren können. Nach meiner Erkenntnis muss er nicht unbedingt predigen können. Das wäre schön, wenn er auch predigen kann, der Älteste. Aber ich kenne einen Ältesten in Süddeutschland, der hat noch nie eine Predigt gehalten. Aber er kennt die Schrift so gut und kann gesunde Lehre erkennen und weitergeben, aber auch ihr Lehre abwehren. Und das ist wichtig, dass er das kann. Wir haben Brüder, die predigen, die sind keine Älteste. Wir haben 3 Älteste, aber 12 Prediger insgesamt. Das sind 9 keine Ältesten. Sie predigen. Die Ältesten müssen nicht unbedingt predigen, aber unsere 3 Ältesten predigen auch alle 3. Guter Umgang mit Menschen, Titus 1, Vers 8, das ist in Bezug auf die Gemeinde. Du kannst nicht jemanden zum Ältesten machen, der bei jeder Gelegenheit mit Menschen in Streit gerät, der einfach nicht umgehen kann mit Menschen. Ja, das wäre fatal. Und Qualifikationen in Bezug auf das öffentliche Leben in der Stadt oder Nachbarschaft. Er muss untadelig sein, wir haben das schon eben beim Lesen geklärt. Das heißt, nicht, dass er nie einen Fehler machen darf. Er darf Fehler machen, aber er muss zu den Fehlern stehen, er muss sie bereinigen, dann ist er untadelig. Es darf ihm nichts nachgesagt werden können und er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Ich bin im Schwalm-Eder-Kreis groß geworden. Bad Zwesten ist mein Heimatort, bei Bad Wildungen, wer das mal gehört hat, südlich von Kassel. Da bin ich aufgewachsen und in unserem Ort, da ist die Schwalm und da gab es Mühlen, 3 Mühlen, die noch in Betrieb waren. Und in der mittleren Mühle war ein Bruder, ein Gläubiger, der hieß Ernst Silber. Der hatte einen ganz niedrigen Beruf, der war Gemeindearbeiter, der hat Straße gekehrt und Müll entsorgt und so. Aber er war ein Gläubiger und ein Ältester in der Gemeinde bei uns im Dorf. Und alle im Dorf haben gesagt, Ernst Silber, das ist ein Christ. So wie wir den kennen, der ist ein Christ. Als er beerdigt wurde, hat es eine Beerdigung gegeben, wie sie unser Ort noch nicht gesehen hat. So viele Leute waren auf dem Friedhof, weil alle gesagt haben, Ernst Silber, das war ein wirklicher Christ. Ja, und auch solche, die gar nie in eine Gemeinde gegangen sind, haben das bestätigt. Also der Ernst, der hat uns beeindruckt. Das wäre schön, wenn wir so ein Zeugnis haben könnten. Jetzt, wir haben heute den Schwerpunkt auf Ältestenschaft. Aber schaut mal hier, wenn ihr diese Gegenüberstellung seht, bei den Diakonen werden auch etliche Qualifikationen genannt, eine ganze Reihe, zum Teil manchmal sogar ähnlich wie bei den Ältesten. Und bei den Ältesten, da fehlt jetzt hier und da mal etwas, aber da geht's hier noch weiter. Und da hört's auf bei den Diakonen, ja. Ihr seht, Älteste haben mehr Verantwortung, von ihnen erwartet Gott mehr und die Diakone eben weniger, weil der Unterschied ist, habe ich vorhin schon angedeutet, Diakone bekommen einen Bereich delegiert in der Gemeinde. Wir haben 6 Diakone, einer ist zuständig für die Finanzen, einer ist zuständig für das ganze Gebäude. Der hat ein Team, unsere Ältesten brauchen keine Glühbirne wechseln. Ja? Das macht der Diakon mit seinen Mitarbeitern. Und andere haben wir noch weitere Bereiche, die haben immer nur einen Bereich. Die Ältesten sind über die ganze Gemeinde. So verstehen wir das, die Zusammenarbeit. Die Diakone sind die engsten Mitarbeiter der Ältesten. Unsere Ältesten kommen jede Woche zusammen zum Ältestenkreis, mittwochabends. Und einmal im Monat sind alle Diakone dabei. Da haben sie großen Kreis, ja. Sind sie 9, wenn alle da sind. Wie werden Älteste eingesetzt? Wir haben die Stelle schon gelesen, aber bitte schlagt sie nochmal auf. Apostelgeschichte 20:28, das ist die Überschrift über dieses Thema, das müssen wir betonen. Da steht es, dass der Heilige Geist Älteste einsetzt. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also, der Heilige Geist setzt Älteste ein, aber wie macht das der Heilige Geist? Er legt in das Herz von Brüdern den Wunsch, sich für die Gemeinde einzusetzen, nicht einen Titel zu bekommen, sondern der Gemeinde zu dienen, sich vorzubereiten für Bibelstunden, für Predigten, Besuche zu machen, sich um die Geschwister zu kümmern. Ihnen liegt das Wohl der Gemeinde auf dem Herzen. So macht das der Heilige Geist. Und das kann auch die ganze Gemeinde sehen, die kann erkennen, welche Brüder den Wunsch haben, sich so für die Gemeinde einzusetzen. Wenn ein Gemeindegründer da ist, das gibt's ja manchmal, dann hat er nach meinem Verständnis die Aufgabe, die ersten Ältesten einzusetzen. Und das kann ich euch belegen mit Apostelgeschichte 14:23. Okay, da war der Gemeindegründer zufällig auch noch ein Apostel. Ja, das gibt's heute so nicht mehr. Das war Paulus. Aber in Kapitel 14:23 schreibt er, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, sie sind Paulus und Barnabas, sie wählten den Gemeinden Ältesten. Sie haben die Ältesten eingesetzt. Da war keine Wahl, wo die Gemeindeglieder abgestimmt haben. Das steht hier nicht. Sie wählten ihnen Älteste. Paulus und Barnabas haben die Ältesten gewählt, weil sie die Brüder kannten und haben die Ältesten eingesetzt. Und als wir in Mannheim waren und haben dort eine Gemeinde aufbauen dürfen mit Gottes Hilfe, da war es meine Aufgabe, mein Vorrecht, meine Last, die ersten Ältesten einzusetzen. Es hat eine Weile gedauert, es hat insgesamt 13 Jahre gedauert, bis da Älteste waren. Gleichzeitig ist eine andere Gemeinde entstanden, ein paar Kilometer weg. Da waren die Ältesten von Anfang an da. Da konnten wir schon nach 5 Jahren Ältesten einsetzen, weil sie waren schon da, von Anfang an. Da kann die Situation sehr unterschiedlich sein, aber in beiden Gemeinden durfte ich Älteste einsetzen. Welche Rolle spielt die Gemeinde in diesem Prozess? Jetzt gibt's aber eine Situation wie bei euch. Ihr hattet jetzt keinen Gemeindegründer, der hier 10 Jahre gewirkt hat und dann wart ihr alle da, sondern ihr seid irgendwie entstanden, ich weiß nicht genau wie, und euch gibt's ja schon ein paar Jahre und jetzt ist die Gemeinde so zusammengesetzt und möchte wieder neu Älteste erkennen. Welche Rolle spielt die Gemeinde in diesem Prozess? Da muss ich betonen, die Gemeinde als Ganzes muss unbedingt Vertrauen zu den Brüdern haben. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Du kannst nicht einfach einer Gemeinde Älteste vorsetzen und sagen, so, hier sind eure neuen Älteste. 2, 3, 4, 5 Brüder, bitteschön, fresst oder sterbt. Ja, das geht nicht. Du kannst nicht einer Gemeinde Älteste aufdrücken, aufoktroyieren. Da muss doch Vertrauen sein zu den Brüdern. Es geht doch nicht anders. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Und noch einmal, falls noch jemand bei dem Punkt hängt mit dem Wählen. Ihr habt ja noch aufgeschlagen, Apostelgeschichte 14,23. Schaut, das Wort Sie bezieht sich nicht auf die Gemeinde, sondern auf Paulus und Barnabas. Lass uns noch mal lesen ab Vers 21. Das muss bei jedem aus dem Kopf, weil es gibt viele Gemeinden, die wählen ihre Ältesten nach mehrheitlichen Abstimmungen, ja. FEGs machen das, Baptistengemeinden machen das, Methodistengemeinden machen das und noch viele andere, um mal ein paar Namen zu nennen. Ja, deswegen lehnen wir die nicht ab, weil die das so machen. Aber ich will nur sagen, das biblische Ideal ist das nach meiner Sicht nicht. Lesen wir Kapitel 14, 21. Und als sie, wer ist das? Paulus und Barnabas. Jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie, Paulus und Barnabas, nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie, Paulus und Barnabas, befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes gehen müssen. Jetzt kommt der Vers, als sie, Paulus und Barnabas, ihnen, dieser Gemeinde, aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, das sind übrigens die galatischen Gemeinden, 4 Gemeinden waren das insgesamt, beteten sie, Paulus und Barnabas, mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren. Ist das klar? Paulus und Barnabas waren die, die gewählt haben. Nicht die Gemeinde hat gewählt. Das gibt's nicht im Neuen Testament. Irgendwie ist da mal ein Missverständnis entstanden und nun kriegt man das nicht mehr raus aus der Christenheit, ist auch nicht unsere Aufgabe. Dass dem Tätigkeitswort gewählt hatten folgende Fürwort, nämlich ihnen, macht die Sache vollends klar. Paulus und Barnabas ernannten Älteste für sie, ihnen, diesen Gemeinden. So, was ist, wenn kein Gemeindegründer da ist, sondern wenn ein Kreis gewachsen ist und nun aus seiner Mitte Brüder zu Ältesten werden sollen? Das ist eure Situation. Der Kreis ist gewachsen, die Gemeinde ist da, hat so und so viele Glieder, Besucher, Jugendliche, Kinder. Die Gemeinde ist da und aus der Mitte sollen Älteste erkannt werden. Jetzt, was ich jetzt sage, ist mein Vorschlag an euch. Und ich erzähle, wie wir es gemacht haben. Wir waren nämlich in einer ganz ähnlichen Situation wie ihr in Hünfeld im Landkreis Fulda. In einem solchen Fall ist es weise, wenn sich der bereits existierende Leitungskreis, in diesem Fall euer Brüderkreis, oder die zum Dienst bereiteten Brüder einem Vertrauenstest der Gemeinde stellen. Vertrauenstest steht da, nicht Wahl. Das ist keine Wahl. Ich erkläre euch, wie wir das gemacht haben. Ihr könnt doch die ganze Präsentation von mir haben. Ich habe die doch schon jemand gegeben auf den Stick oder noch nicht. Doch, Waldemar, du hast schon, nee, das waren nur die beiden Dateien. Also ihr kriegt das, ja, und dann habt ihr alles. Dann müsst ihr nicht euer Handy voll knipsen. Aber ihr könnt auch knipsen, wenn ihr wollt. Ne? Ein Blatt Papier haben wir genommen und haben nur 3 Rubriken erlaubt. Volles Vertrauen, da standen 6 Namen und hinter jedem dieser 6 Namen konnte man ankreuzen. Volles Vertrauen, eingeschränktes Vertrauen, kein Vertrauen. Und wir haben unter uns ausgemacht, wenn einer von uns, 6, ein Kreuz kriegt bei kein Vertrauen, natürlich haben wir die Gemeinde vorher ermahnt, die Gemeinde war erst 25 Gemeindeglieder stark. Und wir haben ihnen gesagt, hört mal, wenn ihr jetzt diese Kreuze setzt, dann macht ihr das bitte vor Gott. Das ist jetzt nicht die Zeit, um irgendwelche offenen Rechnungen zu begleichen, um mal einem zurückzuzahlen, weil er dich an den Ohren gezogen hat mal. Bitte mach das vor Gott. Und wir haben gesagt, wenn einer von uns ein Kreuz kriegt bei kein Vertrauen, der muss erst mal warten. Das ist eine schwerwiegende Aussage. Da gibt's jemand in der Gemeinde, der hat zu diesem Bruder kein Vertrauen. Das geht nicht, ja. Der kann nicht Ältester oder Diakon werden, sondern wir wünschen uns natürlich volles Vertrauen. Und ich kann sagen, ich war einer von den Sechsen. 4 standen zum Vertrauenstest als Ältester und 2 als Diakone. Ein einziger hat sämtliche Kreuze gekriegt bei volles Vertrauen. Das war einer unserer Diakone. Der ist heute noch Diakon. Beide Diakone heißen Nikolai. Wir haben Nikolaiten in der Gemeinde, ja. Wunderbare Brüder. Und einer von ihnen hatte sämtliche Kreuze bei volles Vertrauen. Ich hatte einmal eingeschränktes Vertrauen. Hätte auch mehr sein können, ja. Denn ich hatte der Gemeinde gesagt, ich bin bereit, euch zu helfen für 5 Jahre, aber ich werde oft sonntags fehlen, weil ich manchmal in Coesfeld sein werde oder irgendwo anders, ja. Und trotzdem wollten sie, dass ich ihnen helfe. Und das habe ich auch gerne gemacht, aber nur 5 Jahre lang, von 2002 bis 2007. Und so haben wir das gemacht und dann haben wir gesehen, alle Brüder waren mit Vertrauen bestätigt. Und dann wurden die Brüder eingesetzt und von den 3 Ältesten, von den 4 Ältesten, sind 2 noch in der Gemeinde. Einer davon bin ich. Einer ist noch Ältester heute, 2 andere Älteste sind neu dazugekommen und die Diakone sind auch beide noch. Aber aus den 2 Diakonen sind inzwischen 6 Diakone geworden. Das Verhältnis, also ich hoffe, das hat jeder verstanden. Es geht nicht ohne Vertrauen. Du kannst die Ältesten nicht einfach der Gemeinde vorsetzen und sagen, so, das sind jetzt eure neuen Ältesten. Es geht nicht. Und wir finden es weise, so einen Vertrauenstest zu machen. Und wenn ihr jetzt sagt, warum hat Gott nicht im Neuen Testament genau vorgeschrieben, wie eine Gemeinde zur Ältesten kommt? Ich weiß es letztlich auch nicht, aber ich habe eine Vermutung. Gott, unser Gott wollte, der ist sehr weise, dass das in jeder Kultur auf dieser Welt anwendbar ist. Und darum hat er das nicht haarklein vorgeschrieben. Das hätte dann an manchen Orten überhaupt nicht gepasst, in manchen Kulturen. Das geht auch im Dschungel von Peru, wo ich noch vor einer Woche gewesen bin, ja. Oder in Bolivien. Es geht überall auf dieser Erde, in jeder Kultur. Gott gibt uns so eine Linie, einen Rahmen, aber dazwischen Freiheit. Und wir müssen etwas machen, was weise ist. Es darf weder dem Buchstaben noch dem Geist der Schrift widersprechen. Dann können wir es machen. Und das, was ihr hier gesehen habt, widerspricht nach unserer Einschätzung weder dem Buchstaben noch dem Geist der Schrift. Und wir haben es so gemacht und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wenn Älteste eingesetzt werden, holen viele Gemeinden irgendeinen bekannten Bruder und der muss denen dann die Hände auflegen, haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, nein, die Gemeinde soll zeigen, dass sie hinter uns steht. Da haben wir 4 Brüder aus der Gemeinde gebeten, uns Ältesten die Hände aufzulegen. Mir hat mein Nachbar Waldemar Weber die Hände aufgelegt, ein Bruder aus unserer Gemeinde. Und als wir 4 Ältesten im Dienst waren, haben wir den beiden Diakonen die Hände aufgelegt. So haben wir das gemacht. Wenn es eine andere Gemeinde anders macht, haben wir nichts dagegen. Aber ihr seht, es ist nicht vorgeschrieben, da haben wir Freiheit, da sollten wir etwas Weises machen, was weder dem Buchstaben noch dem Geist der Schrift widerspricht. Jetzt müssen wir uns noch einmal zusammenreißen für den Rest. Das Verhältnis der Gemeinde zu den Ältesten. Ich bitte euch alle als Gemeindeglieder, betet für die zukünftigen Ältestenbrüder. Die sitzen hier schon, die sind schon da. Aber dass der Herr offenbar macht, wer diesen Dienst, diesen schönen, wichtigen und schweren Dienst tun kann. Die Brüder sind schon da. Betet, dass der Herr ihnen selber das zeigt und euch und dass es offenbar wird. Unterstützt sie, wo ihr nur könnt. Werft ihnen keine Knüppel zwischen die Beine. Ich sollte einmal sonntagmorgens in München predigen, in einer Gemeinde, München Ost hieß die. Und die Gemeinde sitzt da am Sonntagmorgen, ich soll losgehen. Auf einmal steht der Mann auf, ich denke, was kommt jetzt? Stellt sich vor die Gemeinde und sagt, ich lege hiermit meinen Ältestendienst nieder. Bumm. Der war so frustriert. Ich habe nachher mit ihm geredet. Ich habe gesagt, meinst du wirklich, das war der richtige Zeitpunkt in einem öffentlichen Gottesdienst? Warum hast du das nicht zuerst deinen Mitältesten gesagt? Und warum, ja, aber er war so frustriert, sie hatten ihn fix und fertig gemacht, ja. Er hat den Dienst hingeschmissen am Sonntagmorgen und ich sollte dann da predigen. Also Sachen gibt's, ja. Unterstützt sie, wo ihr nur könnt. Werft ihnen keine Knüppel zwischen die Beine, arbeitet nicht gegen sie oder an ihnen vorbei. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der war mit etwas nicht einverstanden, was die Ältesten beschlossen hatten. Was hat er gemacht? Eine Mail geschrieben an alle Brüder der Gemeinde, da waren auch noch die Ältesten mit im Verteiler, aber hat eine Mail geschrieben, seid ihr sicher, dass das richtig ist, was die Ältesten da beschlossen haben? Es hätte doch besser so sein sollen, ja? Ich kann euch sagen, unsere Brüder, die haben den sich vorgeknöpft. Vor der ganzen Brüderschar hat der eine Abreibung gekriegt, die hat sich gewaschen gehabt, ja? Sowas geht gar nicht an den Ältesten vorbei. Das macht man nicht. Das macht man nicht mal in einem Kaninchenzuchtverein und schon gar nicht in der Gemeinde Gottes. Nehmt keine Klage an gegen sie ohne zwei oder drei Zeugen. Der Herr schützt die Ältesten, weil sie so eine schwere Aufgabe haben. Es gibt, wird immer Sachen geben, wo der eine oder andere nicht einverstanden ist. Und dann gibt es Leute, die müssen dann wegen jeder Kleinigkeit die Ältesten angehen. Und die brauchen wirklich ein dickes Fell. Ich weiß, von was ich rede. Und der Herr schützt sie. Und du darfst keine Klage gegen Ältesten annehmen. Wenn einer kommt und sagt, du, dieser Älteste, meinst du wirklich, das ist der richtige Mann? Ich habe den neulich da gesehen, da hat er sich irgendwo volllaufen lassen oder so. Da musst du sofort sagen, stopp. Was behauptest du da? Wo hast du einen Zeugen? Wer hat das noch gesehen? Du verstehst du, da musst du weise sein. Keine Klage gegen Älteste annehmen ohne zwei oder drei Zeugen. Wenn Älteste außerordentlich stark in Wort und in der Lehre arbeiten, stellt sie teilweise oder ganz für den Dienst frei, ohne dass sie die Spitze der Pyramide werden. Das haben wir heute schon geklärt. Das geht nicht. Es bleibt ein Trapez. Aber in unserer Gemeinde, wir haben drei Älteste, einer ist ganz freigestellt für den Dienst. Der wird halb von der Gemeinde bezahlt, halb von einem Missionswerk. Der ist Diplom-Betriebswirt von Beruf, aber er ist freigestellt, er dient dem Herrn und wird eben, weil er der begabteste Bruder ist bei uns in der Gemeinde, halb von der Gemeinde unterstützt und halb von einem Missionswerk. Der andere ist voll im Beruf, Familienvater, aber er arbeitet nur 4 Tage in der Woche. Den einen Tag bezahlt die Gemeinde ihn, damit er Zeit hat, sich vorzubereiten für Predigten, Besuche zu machen, andere Dinge. Ja, der ist teilweise freigestellt, 1 Tag in der Woche. Das ist biblisch. Die arbeiten wie Ochsen im Wort und in der Lehre. Da darf man ihnen nicht das Maul verbinden. Das ist unmenschlich. Und der dritte, das sind die allerbesten Ältesten. Der ist Rentner. Den bezahlt der Staat. Und er hat Vollzeit, ja, und ist noch voll im Saft und das ist das Allerbeste. Und ja, ihr habt meinen Augenzwinkern gesehen, aber so ist es. Und ich kenne Gemeinden, da sind sie alle voll im Beruf, die Ältesten. Ich kenne Gemeinden, da sind 3 Älteste und alle 3 sind freigestellt. Das hängt von der Finanzkraft der Gemeinde ab, ob sie das bezahlen kann. Aber Wenn ihr einen Ältesten teilweise oder ganz freistellt, der ist nicht über den anderen, der muss auf der gleichen Ebene bleiben. Die Amerikaner unterscheiden dann, nennen dann die bezahlten Ältesten Pastoren und die arbeitenden Ältesten Älteste eben, die machen diese Unterscheidung. Wenn einer Pastor genannt wird, dann ist er freigestellt für den Dienst. Das finde ich nicht glücklich, das würden wir nicht machen. Wir haben keine Pastoren, wir haben Älteste fertig, ob freigestellt oder nicht. Das Wort Pastor ist ganz anders gefüllt, das kommt, na, ist egal, wo es herkommt, ich weiß es, aber man muss nicht alles sagen, was man weiß. Wie kann man sich auf einen zukünftigen Ältestendienst vorbereiten? Viel Zeit mit der Bibel verbringen, liebe Brüder. Sich aktiv um die Schafe kümmern. Wenn du wirklich meinst, Gott hat dir das ins Herz gelegt, dann vergrab dich nicht nur hinter Büchern, sondern verbring auch Zeit mit Menschen. Triff dich mit Leuten, unterstütze sie, mach Jüngerschaft, spezielle Jüngerschaft, wie wir gestern Abend gehört haben, und kümmere dich um die Schafe. Mach Besuche, gute geistliche Literatur lesen, gute Vorträge hören. Meine Frau und ich, wir hören, wenn wir irgendwelche Ablagenarbeiten machen oder meine Frau beim Bügeln, entweder telefoniert sie oder sie hört gute Vorträge von Brüdern, von denen man lernen kann. Oder meine Frau hört auch manchmal von Schwestern natürlich. Das ist der Alexander Strauch. Ich habe euch gesagt, ich werde ihn euch noch zeigen. Ich kann wirklich sagen, dass ich mit ihm befreundet bin. Wir haben so schöne Zeit miteinander verbracht, schon mehrmals in Deutschland und in der Schweiz. Er ist eine Ausnahmeerscheinung. Wenn der jetzt hier käme, der würde sich hier hinsetzen neben den Alexander, würde erstmal den Arm um ihn legen und würde sagen, Alexander, wie geht's dir? Das ist ein richtiger Hirte, ja. So hat er mich immer begrüßt in Rehe. Erstmal Arm um mich gelegt, Wilfried, wie geht's dir? Immer, wenn ich ihn getroffen habe, ein wirklich wunderbarer Mensch. Und dieses Buch, Biblische Ältestenschaft, haben wir schon erwähnt. Dazu gibt es einen Studienführer. Den habt ihr als Gemeinde seit einer Stunde etwa. Der Waldemar, ehrlich, hat den gekriegt von mir. Und auch den Mentorkurs dazu. Also ihr könntet diesen Kurs machen. Und wenn ihr euch entscheiden würdet, diesen Kurs durchzuarbeiten, das sind 12 Lektionen, das kann man innerhalb von einem Jahr durcharbeiten, einmal im Monat, einen Abend zum Treffen. Ich würde euch helfen, beim ersten Abend dabei zu sein. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, wenn ich beim ersten Abend dabei wäre, würdet ihr sehen, wie das läuft und ihr könnt die anderen Abende ganz alleine machen. So habe ich das in Siegen gemacht, in dieser Gemeinde, die so lange keine Älteste hatte, ja, über 150 Jahre. Ich war beim ersten Abend dabei und traute meinen Augen nicht. Die Brüder hatten eingeladen, alle, die Interesse haben, an diesem Kurs dabei zu sein, sollen kommen. Da saßen 43 Brüder. Und dann die 12 Abende, die anderen 11 Abende war ich nicht mehr dabei, waren mindestens 33 Brüder da. Immer zwischen 43 und 33 Brüdern. Aber nicht, dass ihr denkt, die hätten jetzt 33 Älteste. Pustekuchen. 3 Älteste haben sie. 3 sind am Ende übrig geblieben von den 43, ja. Aber macht doch nichts. Hauptsache, sie haben jetzt 3 Älteste. Jetzt sind sie bei Diakonen dran. An einem Zurüstungsprogramm teilnehmen. Es gibt gemeindeinterne Bibelschulen. Es gibt das TMG, Training für Mitarbeiter im Gemeindebau in Salzburg. Es gibt das SBS, Samstags Bibelseminar. Es gibt BTN, Bibeltraining Norddeutschland. Es gibt Agando in Bochum, nicht weit weg von hier. Es gibt Roger Libis Studientage. Es gibt so viele Sachen, wo man sich weiterbilden kann, wenn man will, wenn man lernen will. Brüder, ich bitte euch, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf Ältestendienst, ja, ihr seht, da gibt's viele Möglichkeiten und noch mehr. Macht das. Ich möchte schließen. Ich habe die Uhr im Blick und ich habe 20 Uhr angepeilt und das schaffen wir auch. Ein sehr schönes Beispiel zum Schluss. Oh, ich war zu schnell. Tut mir leid, Andreas. Kannst du nachher haben. Admiral Hyman George Rickover, den kennt ihr nicht, gell? Der wurde beauftragt, die amerikanische Atom-U-Boot-Flotte aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da seht ihr ihn jetzt. Das Time Magazine, eine der bekanntesten Zeitungen in den USA, so wie der Spiegel bei uns etwa, hat ihn hier abgebildet. Und ihr seht hier ein U-Boot und da irgendwo ein Atom, ja. Er wurde beauftragt. Und natürlich brauchte er für diese Aufgabe die Besten der Besten, um die Atom-U-Boot-Flotte aufzubauen. Ob das gut war oder nicht, ist jetzt dahingestellt, ja. Und dann hat er sich die Besten kommen lassen und die mussten alle unter seinen Augen durch. Er hat mit denen allen ein Gespräch geführt. Da war ein junger Leutnant, kam von der Militärakademie, allerbeste Zeugnisse, super Typ. Hat er ihn ausgequetscht nach allen Regeln der Kunst und er konnte gut antworten. Und dem schwoll schon so ein bisschen der Kamm und dachte, oh, das sieht gut aus. Aber dann stellte Rickover ihm noch eine Frage. Junger Mann, haben Sie Ihr Bestes gegeben? Er war ehrlich und senkte den Kopf und sagte, nein, Sir. Wegtreten! Der knallte die Hacken zusammen und ging raus. Und als er schon hinten an der Tür war, brüllte Rickover hinter ihm her, warum nicht? Warum haben Sie nicht Ihr Bestes gegeben? Der war so begabt. Dem ist alles so zugefallen, der hatte nicht sein Bestes gegeben. Er schied aus dem Militär, ging in die Politik, zuerst in die Regionalpolitik und hatte immer die Ohren in den Ohren. Warum hast du nicht dein Bestes gegeben? Von Rickover. Aber von da ab gab er sein Bestes und stieg auf, immer weiter hoch. Am Ende wurde er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Jimmy Carter. Er lebt immer noch. Er ist, glaube ich, 94 Jahre alt inzwischen. Und ich habe das gelesen in seiner Autobiografie, das Beste geben. Wir wollen nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden. Wir wollen an einem viel wichtigeren Projekt arbeiten. Die Atom-U-Boot-Flotte, die wird mal vergehen, wie alle anderen Elemente. Aber die Gemeinde Jesu Christi, da wollen wir unser Bestes geben. Ich bin auch dafür, dass du im Beruf dein Bestes gibst. Gib auch dein Bestes als Ehemann und Ehefrau. Gib dein Bestes in der Gemeinde, wo du mitarbeitest. Ja, wir wollen unser Bestes geben, weil der Herr Jesus sein Bestes für uns gegeben hat, sein Leben und sein Blut. Darum wollen wir für ihn das Beste geben. Und das wünsche ich ganz besonders den Brüdern, die vielleicht im Herzen bewegen, ob sie auch bei diesem Dienst dabei sein könnten, als Älteste oder als Diakon. Das muss ich noch erwähnen. Bitte fixiert euch nicht nur auf Älteste. Ich habe heute Abend immer wieder die Diakone mit ins Spiel gebracht. Ihr habt gesehen, dass sie die wichtigsten Mitarbeiter unserer Ältesten sind. Vielleicht sagst du innerlich, Älteste ist vielleicht noch nicht dran bei mir, aber Diakon, dass ich für einen Bereich die Verantwortung übernehme, das kann auch sein. Ich kenne Diakone, die haben einen guten Dienst getan und wurden später zu Ältesten. Das geht auch. Also unser Herr Jesus war auch Diakon. Diener heißt das. Und er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er war der perfekte Diener. Er hat uns allen gedient und sein Leben für uns gegeben. So, ich will es nicht in die Länge ziehen. Da seht ihr nochmal die drei Bücher, die da sind auf dem Tisch. Reisende Wölfe, das ist im Internet zum Downloaden bei Amazon zum Beispiel. Könnt ihr das runterladen. Hans Finzel, die 10 größten Leiterschaftsfehler. Und das liegt auch auf dem Tisch. Geistlicher Missbrauch von David Johnson und Jeff van Vonderen.